Ja, Gebet, das ist unser Thema schon seit langem. Und letzte Woche hatte ich gesprochen über das Thema Ängste. Wie gehe ich mit Ängsten um? Und als Geschichte aus der Bibel hatten wir uns dazu angeschaut, die Sturmstillung. Mit dem schlafenden Jesus im Sturm, in dem die Jünger unterwegs sind und dann erleben dürfen, wie ja, Wind und Wellen Jesus gehorchen müssen. Er ist derjenige, der den Sturm stillen kann. Mutig beten, das soll heute auch unser Thema sein. Ein Thema, was gestern auch auf Programm war, als ich mit Markus zusammen in Hamburg war. Dort gab es ein Treffen von allen Gemeindeleitungen aus dem Nordwestbund, also von 10 Gemeinden, die sich zusammengeschlossen haben hier im Norden als ein großer Verein, aber im Prinzip 10 Gemeinden sind. Und wir sind zusammengekommen, hatten eine offizielle Mitgliederversammlung, wie es für einen ordentlichen Verein gehört. Aber wir hatten auch Zeiten, um auszutauschen, um voneinander zu hören. Und es wurden verschiedene Gemeinden gefragt und jede Gemeinde hat berichtet, wie sehen denn dort Gebetstreffen aus? Welche Gebetstreffen, welche Gebetsformen finden statt, werden dort ausgelebt und praktiziert? Und ehrlicherweise war das Fazit, alle Gemeinden haben da noch ziemlich Luft nach oben. Was bedeutet, eine betende Gemeinde zu sein und Gebet ja, als Hauptfokus zu haben? Und ich bin total dankbar, nachdem auch wir vorne berichtet haben, was hier an Gebet passiert und auch, dass wir gerade monatliche Gebetstreffen hatten, dass die Leute nachher auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wenn ihr manchmal so zwischen 14 und 20 Leuten bei Gebetstreffen seid, dann ist das ja ein Viertel bis ein Drittel der Gemeinde. Und das ist ein ziemlich hoher Schnitt, weil andere Gemeinden mit 300 Mitgliedern haben 25 bis 30 Leute, in deren Gebetstreffen sitzen. Und wir haben da, würde ich sagen, einen ziemlich guten Schnitt, wo ich ja ganz stolz auf euch war. Darauf wurde ich hingewiesen. Und ich sage, ja, richtig cool. Das ist ein guter Start, dorthin zu sagen, Gebet ist uns wichtig. Wir wollen eine betende Gemeinde sein. Wir wollen das ernst nehmen, weil wir glauben, dass dort Dinge passieren, wenn wir anfangen zu beten. Und ein mutiges Beispiel, was jetzt gar nicht aus den anwesenden Gemeinden kam, sondern was aus der Gemeinde Rot am See kam, das finde ich in zweierlei Hinsicht sehr, sehr mutig, wie die ihr Frühgebet gestalten. Und zum einen finde ich es sehr mutig, weil sie das Frühgebet von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr haben. Also das finde ich sehr, sehr mutig und es gibt doch tatsächlich rege Beteiligung. Und das Zweite, was ich daran besonders mutig finde, ist, dass sie es aufgeteilt haben in drei Abschnitte von je 20 Minuten, in denen sie sagen, sie machen 20 Minuten Anbetung und Lobpreis für Gott. Sie machen 20 Minuten Buße tun, dass sie wirklich sich zusammentreffen, auf die Knie vor Gott gehen und um Verzeihung beten, für das, was vielleicht in der Gemeinde nicht gut läuft oder schiefgelaufen ist in der Vergangenheit. Aktuelle Beispiele. Aber auch, was sie erleben, dass Leute ganz persönlich aus ihrem Leben berichten und vor allen Leuten auf die Knie gehen und Buße tun vor Gott und vor der versammelten Mannschaft. Und das schafft für den letzten Abschnitt, wo es dann um Anliegen und Fürbitte für die Gemeinde geht, einen ganz anderen Rahmen und eine ganz andere Tiefe, dort ins Gebet zu gehen. Das finde ich wirklich mutiges Gebet und ich bin gespannt, wann wir das ausprobieren. Ich bin noch nicht mutig genug zu sagen, wir machen jetzt noch ein zweites Frühgebet um 5.30 Uhr. Da warte ich ab bis nach der Geburt unserer zweiten Tochter, weil vorher weiß ich nicht, ob ich das durchhalte. Wenn jemand anderes sich gerade voll angesprochen fühlt und berufen fühlt, das zu starten, kommt gerne auf mich zu, gar kein Problem. Wenn du Lust hast, Gebet irgendwie einfach zu sagen, ich bin hier, ich bete, wer Lust hat, dazuzukommen, alle Freiheit, das wollen wir. Wir wollen zusammen beten, wir wollen eine betende Gemeinde mehr und mehr werden. Und heute wollen wir uns mit einem ganz kleinen Gebet auch von einer Gemeinde beschäftigen, nämlich der allerersten Gemeinde in Jerusalem. Und das ist ein Gebet als Reaktion auf Bedrohung und Einschüchterung und ja, die Androhung von Verfolgung, die besonders Petrus und Johannes betroffen hat. aber stellvertretend halt für die ganze junge Gemeinde, die dort halt in Jerusalem ganz frisch entstanden ist. Ganz kurz, um die Situation zu beschreiben, was war passiert? Wir befinden uns in der Apostelgeschichte. Also das ist die Zeit, nachdem Jesus sozusagen an der Himmelfahrt gegangen ist und der Heilige Geist gekommen ist zu Pfingsten und die Jünger gelehrt haben und gepredigt hatten mit einer Vollmacht durch den Heiligen Geist. Und die Gemeinde hatten schon 3000 Mitglieder. Das ist die Situation, ganz frisch in Jerusalem versammelt. Und eines Tages gehen Petrus und Johannes zum Tempel, um zu beten, um dort bei einer Gebetszeit zu sein. Und am Eingang sitzt dort ein gelähmter Bettler, der schon seit Geburt an nicht laufen konnte und der dort halt immer sitzt und seine Hand aufhält, um halt Almosen zu empfangen. Aber an diesem einen Tag bekommt er etwas ganz anderes. Denn Petrus sagt zu ihm: Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und genau das passiert, der Mann springt auf und zum ersten Mal in seinem Leben läuft, hüpft er herum und lobt Gott mitten im Tempel. Und das ist eine Szene, die keiner vergisst. Alle kennen diesen Mann, der dort sitzt und sich nicht bewegen kann, der dorthin getragen wird und der bettelt. Und auf einmal hüpft und springt dieser seit Geburt an gelähmte Mann dort durch den Tempel. Und die Leute rennen zusammen und sind völlig erstaunt über dieses Wunder. Und Petrus nutzt diese Gelegenheit und hält eine kraftvolle Predigt, indem er sagt: Nicht wir haben ihn geheilt, sondern Jesus, den ihr gekreuzigt habt und den Gott auferweckt hat, er hat diesen Mann geheilt durch den Glauben an seinen Namen. Und er predigt vollmächtig und sagt: Kehrt um. Ja, ihr habt etwas falsch gemacht, indem ihr Jesus gekreuzigt habt. Aber wenn ihr euch zu ihm hinwendet, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlung auf euch geladen habt. Und dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Und durch diese vollmächtige Predigt, einen Aufruf zur Buße und Umkehr zu Jesus hin, passiert ein Tumult und viele Leute kommen zum Glauben. Vielleicht mehrere Hunderte, man weiß es nicht genau. Die ganze Zahl wächst auf 5000 an in der Gemeinde. Aufgrund dieses Zeugnisses und dann auch der mutigen Verkündigung von Petrus. Und dann passiert der Widerstand. Die religiösen Führer sind nicht so begeistert von dem Ganzen. Und gerade bei dem Thema Auferstehung gibt es eine Gruppe, die Sadduzäer von dem Hohen Rat, die sagen: Sowas gibt es nicht, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und sie lassen Petrus und Johannes festnehmen und über Nacht einsperren. Und am nächsten Tag müssen sie sich also vor diesem Hohen Rat rechtfertigen. Und die Frage lautet: Mit welcher Macht habt ihr das getan? Und sie können ganz neu noch einmal verkünden und sagen: Im Namen von Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt und den Gott auferweckt hat, denn nur in ihm ist Rettung. Dadurch ist die Heilung geschehen. Und die sind ein bisschen sprachlos, die Ratsmitglieder, und sie versuchen, ihre Macht auszuspielen und versuchen, die Kontrolle zu übernehmen und zu sagen: Ihr dürft nie wieder davon reden, ihr dürft nie wieder über Jesus reden und diesen Namen gebrauchen. Die Reaktion von Petrus und Johannes ist: Urteilt selbst, ob wir euch gehorchen sollen oder Gott. Wir können nicht schweigen. Und dann werden sie bedroht. Und man muss dazu wissen, der Hohe Rat, der hatte damals viel Macht. Der hatte damals die Macht, dass er mit dazu gewirkt hat, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und sie hatten die Macht, Angst zu verbreiten und Druck auszuüben. Und sie wurden so bedroht und dann werden Petrus und Johannes freigelassen und kehren zurück in die Gemeinde. Und was sie tun ist, nicht, sie laufen weg. Das, was man meinen könnte, wenn man so bedroht wird, wenn einem Angst gemacht wird. Nein, das, was sie tun ist, sie gehen mit der Gemeinde zusammen ins Gebet. Die Gemeinde erhebt einmütig ihre Stimme zu Gott. Und da möchte ich jetzt einmal den Abschnitt aus der Bibel lesen. Apostelgeschichte 4. Sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Und mit lauter Stimme beteten sie: Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte: Was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen, und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Ja, soweit Gottes Wort. Wow, was für ein mutiges und vollmächtiges Gebet. Erwidert mit der krassen Gegenwart Gottes, wie es im Alten Testament und danach in der Apostelgeschichte auch passierte, dass der Boden bebte. Sowohl Petrus als auch Johannes, als auch die Gemeinde, sie hätten so anders reagieren können. Die Angst hätte sich breit machen können. Sie hätten weglaufen können, ihren Glauben verleugnen können, an den Nagel hängen können, aus Furcht vor diesem mächtigen, hohen Rat. Aber das, was sie tun, ist, mit lauter Stimme zu beten. Geprägt von keiner Furcht, nicht zaghaft, nicht leise, sondern kraftvoll und mutig. Selbstbewusst, aber nicht, weil sie selber so stark und mächtig sind, sondern weil sie sich bewusst sind, wer an ihrer Seite steht und zu wem sie beten. Ihr Blick ist gerichtet auf die Größe Gottes. Sie reden Gott mit einem Wort an, das absoluter Herrscher meint. Es ist ein Wort, was nur ganz selten verwendet wird und was diese absolute Autorität von Gott über alles und allem hervorhebt. Und sie preisen ihn, sie beten ihn an als Schöpfer aller Dinge. Was wir daraus lernen können, sie fangen nicht an mit ihren Problemen, sondern sie schauen auf die Größe Gottes. Und ich glaube, in diesem Schauen auf die Größe Gottes werden große Probleme viel, viel kleiner. Das Ganze betten sie ein, indem sie den Psalm 2 zitieren. Und der Psalm 2 fängt damit an, dass der Beter David vor Gott die Frage stellt, warum alle Mächte und Nationen um sie herum so in Aufruhr sind und Pläne schmieden gegen das Volk Gottes und gegen Gott. Und das ist eine lange Frage in der jüdischen Tradition, warum Gott gerade dieses eine Volk inmitten zwischen gewalttätigen und kriegerischen Nationen auf die Erde gestellt hat und berufen hat. Und Gott sagt: Genau die habe ich berufen und ich habe einen Plan. Ich schicke den gesalbten König, den Messias, der ein für alle Mal Frieden bringen wird und Rettung bringen wird. Und sie nehmen Gottes Wort und setzen es auch in Kontext mit ihrer Situation, mit der Verheißung, die da ist, die auf Jesus gerichtet ist, eigentlich, wenn er am Ende der Zeiten wiederkommt, aber dessen Reich er schon angebrochen hat und dessen Vollmacht, dessen Reich sie anrufen und proklamieren. Sie ziehen einen Bogen, sie stellen sich auf die Verheißung Gottes. Sie stellen sich auf die Verheißung und Ankündigung des Messias, die Gott schon durch alle Zeiten bis dahin gegeben hat. Und blicken auf das, was am Ende sein wird, dass der Messias, der wahre König, kommen wird und ein für alle Mal Gericht und Frieden kommen wird. Und wir lesen hier, tatsächlich ist die Situation so. Alle Mächte und Gewalten, die dort gerade in Israel vorhanden sind, das ist zum einen Herodes, der eigene König eigentlich, und Pontius Pilatus, der eingesetzte Herrscher von den Römern, die das Land besetzt haben. Alle haben sich sozusagen gegen diesen Jesus eigentlich verschworen gehabt. Gegen den, der verheißen ist und gesalbt war von Gott. Aber es ist genau eingetreten, was Gott gesagt haben. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Man könnte auch jetzt hier erwarten, dass wenn jetzt hier vor Augen gemalt wird, Leute, wir sind umgeben von Mächten, die es nicht gut meinen mit uns. Von kriegerischen, von gewalttätigen Leuten, die nicht in Gottes Sinne handeln. Man könnte sagen, das ist das pure Böse, gewirkt von dem Bösen. Und doch ist hier die Erkenntnis, dass Gott dieses Böse gebraucht zum Guten. Es ist vorherbestimmt worden, es hatte einen Plan, dass Gott triumphiert. Das Böse, das Jesus tötet, stellt vermeintlich den Sieg des Widersachers dar. Und Gott verwandelt diesen Tod von Jesus in einen großen Sieg durch seine Wiederauferstehung. Durch die Rechtfertigung, die dadurch passiert. Durch die Reinwaschung von unserer Schuld, die Jesus am Kreuz mit für uns trägt. N.T. Wright hat es einmal ziemlich treffend ausgedrückt, wie ich es nicht auf den Punkt bringen könnte. Als Ergebnis kann das Gebet die starke theologische Aussage begreifen, dass sogar die augenscheinlich verheerenden Dinge, die stattfanden, als Jesus ans Kreuz ging, nicht außerhalb von Gottes Willen lagen oder von seiner Kontrolle. Die Boshaftigkeit der Herrscher wird in Schach gehalten von Gottes Plan für die Welt, der sogar menschlichen Zorn in seinen Lobpreis verwandelt. Und sie ist in diesem Plan inbegriffen. Und auch das weitere Gebet hat mich überrascht. Ein Dozent von mir hat früher sehr gerne gebetet, gerade für die gewaltigen Herrscher, die Kriege führen, die diktatorisch hier herrschen, wie Kim Jong-un oder vielleicht auch ein Putin, und hat gebetet: Herr, mach, dass sie umkommen, oder bekehre sie zu dir, dass sie dir folgen. So hätten die hier ja auch beten können, sehr radikal. Oder sie hätten beten können: Gott, bitte mach, dass die Verfolgung von uns hier aufhört, dass wir nicht so Druck bekommen vom Hohen Rat. Aber auch da finde ich überraschend mutig, ein tolles Beispiel, sie beten: Schau daher nun auf ihre Drohung. Sie sagen gar nicht selber: Herr, wir sind jetzt so bedroht, wir haben Angst, sondern sie sagen: Gott, du großer Gott, dem alle Macht gegeben ist, du schau auf diese Drohungen und befähige uns, deine Diener, dein Wort weiterhin mit großem Mut auszusprechen. Wirke weiterhin mächtig. Sie drücken ihr Vertrauen auf die Größe Gottes aus. Sie sagen: Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Sie wagen es gar nicht, Gott vorzuschreiben, wie er vielleicht bestrafen soll und dass sie das Gericht kommen soll, sondern sie sagen, Gott, du in deiner Größe, du hast diese Situation in deiner Hand und du bist der Richter, nicht wir sind es. Du urteilst, nicht unsere Aufgabe ist es, zu beurteilen und zu verurteilen. Und sie beten zweitens, hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Ihre eigene Sicherheit war nicht wichtig, die taucht nicht in diesem Gebet drin vor, sondern das, was sie bitten, ist, dass sie furchtlos weiterhin die Botschaft des Evangeliums von Gott, der rettet, verkünden können. Und sie bitten, dass er weiterhin mächtig seine Macht erweist und durch seinen Namen Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Dass das, was sie verkünden, sichtbar wird für alle, dass es wahr ist, dass es einen lebendigen, großen Gott gibt mit dem Angebot zu retten aus Liebe. Das ist eine Zusammenfassung von dem, wie auch Jesus gepredigt hat und uns herausgefordert hat in der Bergpredigt, wo er sagt, es soll zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch auch das Übrige dazugegeben. Hier haben wir ein Beispiel davon, wie Christen, wie eine Gemeinde diesen Satz von Jesus ernst nimmt und sagt, Gott, zuallererst schauen wir auf dich, auf deine Größe, auf das, was du tun willst, wie du dich verherrlichen willst, wie du dich mit deiner Größe und Vollmacht durchsetzen möchtest. Du kannst alles tun, Gott. Wir sind deine Diener und wollen auf dich hinweisen. Wie beten wir, wenn wir an unser Gebetsleben denken? Sowohl persönlich als auch als Gemeinde. Ein letztes Zitat von N.T. Wright, den ich einfach sehr gerne mag, den ich immer empfehlen kann. Ich habe dieses Gebet oftmals gebetet. Auch ein tolles Beispiel, dieses Gebet zu nehmen und es zu seinem eigenen Gebet zu machen. Für gewöhnlich nicht in solch dramatischen Umständen, aber oft mit einem Gespür, das heutzutage genauso wie zur Zeit der Apostel, ein Kampf vonstatten geht. Manchmal geschieht dies mit wirklichen offiziellen Obrigkeiten, wie hier in der Apostelgeschichte. Manchmal mit dem Zeitgeist, mit der unausgesprochenen Stimmung in einer Gemeinde, Organisation, einer Familie, einem Verein, wo bestimmte Dinge getan, gesagt werden, bestimmte andere Dinge ausdrücklich nicht getan oder gesagt werden. Und wieder braucht die Kirche die Wahrnehmung von Gottes mächtiger Gegenwart, die uns aufrührt, die Spinnweben wegbläst und uns mit dem Heiligen Geist erfüllt und uns mit diesem gleichen Mut erfüllt und diesen Mut gibt. Was können wir also aus diesem vollmächtigen Gebet der Urgemeinde für uns als Gemeinde und ganz persönlich mitnehmen? Und ich glaube, der erste Punkt ist eindeutig, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, uns die Zeit nehmen zu beten, dass wir starten mit Anbetung und mit diesem Blick auf die Größe unseres Gottes. Weil in dem Schauen auf die Größe Gottes die Probleme vielleicht schon viel kleiner werden, in denen wir gerade stecken. Und uns bewusst werden kann, wir haben jemanden an der Seite, den wir bitten dürfen, der viel mehr tun kann, als wir es können, der alles zu tun vermag. Wir können die Bibel nehmen zum Beten. Wir können solche Texte, wir können Psalmen, Gebete von Jesus nutzen, um sie zu unserem Gebet zu machen. Um sie vielleicht so umzuformulieren, dass wir unseren Namen dort einsetzen. Dass wenn du an solchen Gebeten hängen bleibst, dass du sie zu deinen eigenen Gebeten machst. Es sind Gebete, die im Sinne Gottes sein müssen, wenn sie in seinem Wort stehen. Wenn wir in der Bibel lesen, dann können wir uns angewöhnen, vielleicht auch diese Bibeltexte zu nutzen, um Gebete daraus zu formulieren. Je nachdem, was wir gelesen haben, uns anzugewöhnen, Gott nochmal im Gebet, diesen Text, mit Gott zusammen im Gebet diesen Text zu reflektieren. Bitten, Dank und Anbetung folgen zu lassen. Dieser Text fordert uns heraus, mutig zu sein. Besonders auch in der Verkündigung, in dem Zeugesein für Jesus. Die erste Gemeinde hat darum gebeten, Herr, schenke uns Mut, von dir zu erzählen, von deinem Evangelium. Und für uns könnte ein erster Schritt sein, je nachdem, wie mutig wir sind, drüber nachzudenken und Gott zu beten, Gott, schenk du mir Gelegenheit, mutig Zeuge für dich zu sein, von dir zu erzählen. Und vielleicht haben wir eine ganz konkrete Person vor Augen, wo wir gesagt haben, ey, die muss unbedingt davon hören. Vielleicht habe ich die schon länger auf dem Herzen, der möchte ich von Gott erzählen. Und dann können wir anfangen, mutig zu beten, dass Gott uns Mut gibt und vielleicht sogar Gelegenheit schenkt, von ihm zu erzählen und den Glauben weiterzuerzählen. Vielleicht ist das ein erster kleiner Schritt, ein mutiges Gebet zu sprechen. Und wir können beten mit dem Glauben an Gottes Eingreifen. In Gesprächen, bei Entscheidungen, bei Krankheit, uns anzugewöhnen, Gottes Größe uns bewusst zu machen. Herr, schenk du mir Weisheit, sei du jetzt da. Herr, du siehst die Herausforderung meines Alltags. Schenk du mir dieses Bewusstsein und den Blick auf dich, weil du größer bist. Und wir können gemeinsam beten, füreinander beten, miteinander beten, weil auch das Ermutigung ist. Wir dürfen Gott zutrauen. Er versorgt. Er kümmert sich um seine Gemeinde, um seine Leute und er fordert uns heraus, zu beten, bitte zuerst das, was in meinem Sinne ist, das, wo mein Reich gebaut wird, dass mein Reich gebaut wird, dass die Menschen von mir hören und alles andere wird euch zuteil werden. Lass uns mutig sein und das ausprobieren. Ich möchte mit uns beten und dann starten wir den ersten Schritt von Gebet in die Anbetung. Und vielleicht gibt es Gelegenheit, dass du auch noch einen Schritt weiter gehst. Vielleicht ist es heute Morgen dran, auch Buße zu tun oder auch mit deinem Anliegen vor Gott zu gehen. Dann hast du die Möglichkeit, vielleicht einfach auf die Knie zu gehen vor Gott. Und Sachen ihm ganz neu hinzugeben. Oder du hast auch die Möglichkeit, zu unseren Betern zu gehen und mit ihnen zusammen zu beten, für dich beten zu lassen. Jesus, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, dass dir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns neu deine Größe zeigst, Herr. Dass du uns immer wieder erinnerst an deine Größe. Dass wir vor Staunen immer wieder in die Anbetung vor dir kommen, Herr. Herr, und ich danke dir für diese Verheißung und für diese Zusage. Und dass wir auch in deinem Wort immer wieder Zeugnis davon haben dürfen. Dass wir das erleben dürfen und bezeugen dürfen. Du sorgst dich um uns, Herr. Herr, mach uns mutig, dich und dein Reich, deine Anliegen an erste Stelle zu setzen. In dem Vertrauen und dem Glauben, du großer Gott wirst dich auch um alle anderen Dinge kümmern. Herr, mach uns mutig, führe du uns als Gemeinde und als jeden Einzelnen weiter, Herr, näher an dein Herz. das Gebet mehr und mehr unser Innerstes wird, unser wichtigstes Anliegen. Herr, schenk du uns deine Gnade. Herr, und wir bekennen, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die noch nicht dir untergeordnet sind, indem wir dich vielleicht noch nicht als Herr gesetzt haben. Herr, wir bekennen als Gemeinde, wir machen Fehler. Wir sind nicht perfekt. Es gibt hier nicht immer die perfekte Einheit. Herr, wir bekennen, wir brauchen dich. Wir brauchen ganz neu deine Gnade, deine Vergebung, deine Liebe auch füreinander. Herr, führe uns ganz nah an dein Herz, dass wir frei werden, deinen Willen zu tun, dass wir mutig werden, dich zu bekennen, auf dich hinzuweisen und deine Größe zu feiern. Amen.